Die magische Revolution. Das ist das Versprechen, das die Erfinder des iPads uns geben. Der iPad, dieser kleine, berührungsempfindliche und tragbare Bildschirm, wird ab heute in den USA ausgeliefert. Und dieses Gerät, das etwa $500 kosten wird, soll unser Medienverhalten in aller Bescheidenheit endgültig und vollständig verändern. Ob das nicht eine gnadenlose Übertreibung ist oder ob was dran ist an dieser magischen Revolution, das ist heute unser Thema hier im Zeit-Online-Talk auf D-Radio Wissen. Und dazu begrüßt Sie am Mikrofon ganz herzlich Markus Heidmeier. Unsere heutigen Gäste möchte ich Ihnen vorstellen. In unserem Kölner Studio sitzen Vera Buenen. Sie ist Gründerin der Agentur Buenen Usable Brands und Usability-Expertin und dazu auch noch Mitglied der Nominierungskommission des Grimme Online Awards in diesem Jahr. Und Sascha Fenor, er ist Entwicklungsredakteur der Zeit bzw. bei Zeit Online. Und hier in Berlin mir gegenüber Professor Dr. Armin Rott, Medienökonom und Professor an der Bauhaus-Universität Weimar und der Hamburg Media School. Ja, bevor wir loslegen und diese Frage erörtern wollen, an Sie, liebe Hörer, die dringende Aufforderung, sich einzumischen und das am besten via Twitter, @dradiowissen, da erreichen Sie uns und können Fragen an unsere Gäste stellen. Und das werde ich jetzt auch tun, und zwar zuerst, Frau Buenen, an Sie. Ich möchte Sie gerne nötigen, mit 0 und 1 bzw. Ja und Nein zu antworten. Ist das tatsächlich die Medienrevolution, das iPad?
Ja.
Sehr gut, klare Antwort. In Köln neben Frau Buenen sitzt Sascha Fenor. Herr Fenor, was ist Ihre Einschätzung? Ist das jetzt tatsächlich die Medienrevolution, von der so viel gesprochen wird?
Ein verhaltenes Ja.
Gut, auch eine klare Antwort. Und Herr Rott, Sie müssten ja eigentlich jetzt Nein sagen, damit die Runde bunt bleibt. Sonst sage ich gleich Nein.
Naja, als Wissenschaftler muss ich sagen, das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab. Nein, ich glaube, es ist tatsächlich eine Revolution.
Okay, ich behaupte jetzt einfach mal Nein, alles völlig überschätzt. Der Hype ist nur Marketing von Apple. Mal sehen, ob ich diese Position durchhalten kann im Laufe der Sendung. Frau Fenor, spielen Sie mit dem Gedanken, sich das Gerät, wenn es in Europa zu haben sein wird, Ende des Monats zuzulegen?
Also ich habe nicht.
Ich jetzt gerade Frau Fenor gesagt? Verzeihung, ich meinte Frau Buenen. Frau Fenor ist wahrscheinlich nicht im Studio. Frau Buenen, Entschuldigung, ich meinte Sie.
Nee, ich plane es noch nicht dieses Jahr zu kaufen, weil es einfach nicht, ich brauche einen Computer eigentlich mehr zur Arbeit, auch habe dann unterwegs alle Funktionalitäten, die ich brauche, aber es ist schon reizvoll.
So, Herr Fenor, pardon, wie ist es bei Ihnen? Sie müssen wahrscheinlich schon rein jobmäßig sich so ein Gerät zulegen, oder?
Ich denke, dass wir in der Redaktion demnächst damit ein bisschen herumspielen können. Ich selbst habe ein iPhone und das ist eigentlich erstmal für meine Nutzungssituation eigentlich ausreichend. Ich bin aber natürlich sehr neugierig und als Medienschaffender ist es natürlich immer schön zu sehen, dass es ein Gerät gibt, das die Mediennutzung einfach steigert und einfach auch Spaß macht, mit den Inhalten, die man kreiert, zu spielen, zu arbeiten. Deswegen freue ich mich einfach erstmal auf das Gerät.
Haben Sie denn persönlich noch weitere Erfahrungen mit anderen E-Readern gemacht? Amazon Kindle beispielsweise?
Das sind Geräte, die man schon in der Hand hatte. Das waren aber bisher, muss ich sagen, für mich persönlich Geräte, die ich mir angeschaut habe, die ich aber nicht reizvoll fand, weil ich einfach die monochromen Displays nicht überzeugend fand. Deswegen bin ich einfach sehr gespannt, wirklich dieses tolle Display des iPads zu sehen. Ich bin einfach beim iPhone auch schon begeistert, wie die Sachen dargestellt sind. Und ich denke, dass das einfach wirklich Spaß macht, damit auch zu spielen.
Armin Rott, Sie sind ja Professor für Medienökonomie. Ist Ihr Interesse rein theoretisch oder wird das auch manchmal ganz konkret? Sie wollen es selbst in der Hand halten und schaffen sich deswegen so ein Gerät an?
Ja, es ist gar nicht mal so mein persönliches Interesse. Ich würde es kaufen, aber sofort meiner Mutter schenken, weil ich glaube, die Revolution besteht nicht darin, dass Leute wie wir, die alle mit einem Handy und einem Laptop unterwegs sind, hier groß profitieren werden, sondern dass es halt Nutzerschichten gibt, die bisher überhaupt nicht an diese Geräte rangeführt wurden und denen man das aber so nach allem, was man weiß, jetzt gut in die Hand geben kann und hoffen kann, dass sie mal in den digitalen Workflow der Familie so ein bisschen eingepflegt werden können und auf diese Weise an unseren Flickr-Bildern teilhaben können und unsere E-Mails endlich mal lesen können.
Der digitale Workflow der Familien, das ist ja auch für Soziologen wahrscheinlich ein schönes Thema. Frau Buenen, das ist ja schon eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, dieses Thema Usability. Das Gerät soll es kinderleicht machen, sich im Netz oder in der digitalen Welt zu bewegen. Wie schätzen Sie das ein? Wird das sozusagen der entscheidende Vorzug sein?
Es wird sicherlich ein ganz wichtiger Punkt sein, auch das Neue, dass man durch ein Touchscreen, das ist jetzt nicht mehr ein Klickverhalten wie im Internet, sondern durch das Touch berührt man das Produkt physikalisch und direkt und dadurch wird es viel interaktiver. Also man kann viel stärker mit Überraschung spielen, Entdeckungsfreude kommt mit rein. Man blättert, drückt sich durch mit den Händen und muss sich nicht mehr durch lange Navigationsbäume suchen. Und daher denke ich auch, ist bei den Konzepten ganz wichtig, dass man es reduziert, einfach macht und eben dann neu diese Entdeckungsfreude wieder zurück auch ins Lesen bringt und in das ganze Verhalten.
Herr Fenor, bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, vielleicht könnten Sie uns mal als Entwicklungsredakteur noch mal ganz kurz skizzieren, was das Gerät eigentlich leisten kann, wie es beschaffen ist und was es leisten kann, damit auch der Hörer, der noch nicht so vertraut ist mit dem iPad, mal einen Eindruck bekommt.
Ja, ganz einfach gesagt, ist es eigentlich ein DIN A4 großes iPhone, so wie man das kennt. Wie schon gehört, ein berührungsempfindlicher Sensor, der also durch Finger, Gesten auch zoomen und reinklicken ermöglicht. Was man bisher liest, und das müssen wir ja auch fairerweise sagen, wir sprechen ja alle von einem Gerät, das wir schon noch nie in Händen gehalten haben. Wir sind also gespannt, wenn es Ende April in Deutschland in die Geschäfte kommt. Aber das, was man liest von ersten Praxisberichten, ist, dass es wirklich sehr schnell sein soll. Also der Prozessor ist sehr schnell. Also es ist einfach kein Ruckeln beim Konsumieren von Videos, von Webseiten surfen. Das ist einmal ein Gerät, das man mobil nutzen kann, aber, und das ist die kleine Einschränkung, zum Start wird es nur ein Gerät geben, das per WLAN quasi die Daten ziehen kann. Das heißt, eine mobile Nutzung unterwegs im Zug ist nicht möglich, sondern muss im Prinzip die Daten, die man dann konsumieren möchte, erstmal zu Hause im eigenen WLAN quasi auf das Gerät spielen.
Genau, also es gibt sozusagen zwei Nutzungsszenarien für dieses WLAN-Gerät. Man kann es natürlich unterwegs nutzen, aber eben man kann unterwegs keine E-Mails lesen oder Internetseiten besuchen, sondern muss eben diese verschiedenen Inhalte, Audios, Videos, Fotos, Texte, Bücher, also E-Books, muss man sich eben vorher in einem WLAN herunterladen, um sie dann auf dem Gerät nutzen zu können. Und dann soll es ja, glaube ich, in 4 Wochen etwa in den USA eine weitere Gerätegeneration geben, die dann eine UMTS-Kompetenz hat und mit dieser UMTS-Kompetenz, eben diesem 3G, dann auch unterwegs in der Lage ist, E-Mails herunterzuladen oder eben Bücher zu laden und so weiter.
Genau. Und das ist einer der ersten Kritikpunkte, die angeführt werden. Wie kommen die Daten darauf? Das heißt, es ist kein USB-Anschluss vorhanden. Also das, wie man es bisher von seinem Rechner kennt, dass man seine Digitalkamera dran stöpselt, einfach ohne Probleme die Daten drauf, spielt seine Bilder. Das ist einfach noch nicht eingebaut in diesem Gerät. Und was auch fehlt, ist eine Webcam. Das heißt, Skypen per Videokonferenz ist also mit diesem Gerät auch nicht möglich. Da wird erwartet, dass das, weil es einfach auch so ein gravierender Kritikpunkt war, dass nachgerüstet wird, also sprich in der nächsten Generation des iPads, dann mit eingebaut sein soll. Grundsätzlich ist der Reiz an diesem iPad, dass es wie das iPhone eben auf den iTunes Store, also Apples großen Marktplatz, andockt, wo viele Menschen schon ohnehin registriert sind und dort Musik, Videos, aber auch die sogenannten Apps herunterladen und kaufen. Stichwort kaufen, das ist also über iTunes ein sehr einfacher Vorgang. Man muss im Prinzip nur nochmal sein Passwort eingeben, die Kreditkarteninformationen sind schon hinterlegt. Und da ist auch die Hoffnung von vielen Anbietern, dass einfach durch diese geringe Schwelle einfach auch sehr viel mehr für Inhalte bezahlt wird. Die sogenannten Apps sind also spezielle Programme, die für dieses Betriebssystem von Apple, das auch auf dem iPhone läuft, programmiert werden. Und die kann man dann zum Teil kostenlos, zum größten Teil aber kostenpflichtig dann über diesen Store herunterladen.
Genau, vielleicht kann man da noch erwähnen, dass in diesem App Store, der ja bisher für das iPhone vor allen Dingen angelegt war, in etwa 150.000 Apps liegen sollen. Und diese Apps sollen ja auch größtenteils oder nahezu alle auf dem iPad laufen, wenn auch nicht für das iPad optimiert. Und man spricht davon, dass mit dem Start der App Store-Sektion für das iPad etwa 1.000 Applikationen vorhanden sein werden, die für das iPad schon spezifiziert worden sind. Frau Buen, glauben Sie, dass dieses Gerät tatsächlich maßstabsetzend sein wird, so wie das iPhone ja die Maßstäbe im Bereich Smartphone, mobile Internetnutzung auf dem Handy gesetzt hat?
Ja, prinzipiell ist es ja von dem, was es her kann und von den Sachen, die es anbietet, genau das gleiche wie das iPhone. Also es ist nichts Neues, aber was Neues, man kann es besser, öfter, schneller und an mehr Orten machen. Und dadurch, dass man jetzt das erste Mal vielleicht auch zurückgehen und dass der Bildschirm größer wird, verändern sich ja halt auch die Inhalte, die man darstellen kann. Also man sieht es zum Beispiel bei einigen Games, beim Autorennen, wo früher konnte man es nur klein steuern über das iPhone, das war relativ lästig und jetzt drückt man plötzlich beim Auto auf den Rückspiegel und dann sieht man, was hinter dem Auto fährt. Also da aus meiner Sicht gibt es da sehr, sehr viele neue Möglichkeiten, die sich durch den größeren Bildschirm und den Touchscreen ermöglichen. Und wenn es die Verlage und die Firmen nutzen, dieses Dreidimensionale, dieses Interaktive kreativ einzubauen, sehe ich da definitiv eine große Innovation und einen Schritt vorwärts.
Armin Rotz, Sie sagten im Vorgespräch, dass es eine Ihrer Aufgaben ist, den Erfolg von Medien zu messen als Medienökonom. Wie könnte man denn jetzt den Erfolg des iPads messen, sagen wir mal in einem halben Jahr oder einem Jahr? Welche Kriterien würden Sie da anlegen?
Also als Ökonom überwiegend Abverkaufszahlen und Umsätze. Mhm. Also für einen Ökonom ist es ja einfach, Zahlungsbereitschaften zeigen Zufriedenheiten und Absatzzahlen geben am besten Auskunft darüber, ob Menschen mit diesem Produkt zufrieden sind, ob sie das finden. Das gilt natürlich nicht für das Produkt alleine, sondern eben ganz überwiegend auch für die einzelnen Apps, die damit verbunden sind. Aber ich glaube, es ist auch der letztendlich der Maßstab, der für alle anderen Akteure auf diesem Markt entscheidend ist. Absatzzahlen und Reichweite deshalb, weil es wahrscheinlich auch werbefinanzierte Inhalte geben wird, wo halt die Reichweite die entscheidende Kenngröße ist, aber ganz überwiegend eben Zahlungsbereitschaften multipliziert mit den verkauften Einheiten.
Und die erste Generation des iPads soll ja schon ausverkauft sein. Man ist sich bei Apple nie ganz sicher, ist das eine weitere Marketingmaßnahme, diese Nachricht zu lancieren, oder ist es tatsächlich so, dass das Gerät bereits abverkauft ist. Lassen Sie uns diese wirtschaftliche Dimension etwas später nochmal vertiefen. Ich würde gerne vorher mal ganz konkret diese Usability betrachten, die das Gerät eben so singulär machen soll. Man kann ja davon sprechen, dass man mit den Fingern schauen wird in Zukunft. Also diese verschiedenen Touch-Bewegungen, man kann Inhalte aufziehen, kleiner machen, heranzoomen. Frau Brennan, wie wird das vonstatten gehen? Wie sind da die Szenarien? Wie kann man sich die Inhalte da erschließen?
Plötzlich kann man jetzt eben die Sachen, die einen Artikel zum Beispiel mit dem Finger berühren und dann zoomt es einen rein, man kommt in den Detailartikel, da können neu eingebunden werden, nicht mehr bloß ein Bild, sondern man kann dann zum Beispiel mit dem Finger das Bild drehen und kriegt davon eine 3D-Ansicht. Oder man kann eine Fotostrecke machen und die dann wiederum direkt mit Videos verlinken und somit gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, das Teil zu erdenken. Ich glaube, ganz wichtig wird sein, es macht neugierig das Gerät. Es lädt ein, sich im Prinzip wirklich rumzudrücken, in die Tiefe zu zoomen und man kann auch zukünftig in alle vier Richtungen navigieren. Also man kann einerseits bei einer Zeitschrift, wenn man sich's vorstellt, blättern, klassisch traditionell, wie man es kennt, von rechts nach links. Man hat aber neu auch viel stärker die Möglichkeit, Inhalte in der Länge darzustellen, weil der Benutzer sich schon an Scrollen gewohnt ist. Die große Herausforderung wird sein, das fand ich auch interessant mit der Bemerkung vorher, dass wir gleich mal zuerst der Mutter geben. Mhm. Ist schwierig, wenn im Internet oder was wir sonst eigentlich kennen, da hat man Buttons, man hat Knöpfe. Das ist immer eine ganz klare visuelle Aufforderung, etwas zu tun. Also, und jetzt neu sind es Gesten zur Manipulation. Wenn ich mir vorstelle, ich gebe das meiner Großmutter, die wüsste gar nicht, wo anfangen, weil es gibt keine visuelle Cue, es gibt keinen Hinweis. Und das macht es einerseits eben spielerischer und mehr Spaß. Man verzeiht Fehler dadurch auch viel, viel mehr, weil es mehr Spaß macht. Man ist weniger frustriert. Andererseits könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass vor allem, wenn es dann auch dahin geht, dass es modale Gesten mit ins Spiel kommen, also dass man zum Beispiel das Gerät schüttelt und dadurch wird was rückgängig gemacht. Da muss man zuerst mal drauf kommen. Und zum Beispiel bei einer E-Mail kann das sein, dass man Tippfehler durch Schütteln rückgängig macht. Beim Game heißt aber Schütteln, ein neues Game fängt an. Und dann ist auch ganz wichtig, dass diese ganzen Gesten, diese ganzen modalen Sachen konsistent sein werden, nach Möglichkeit über sämtliche Applikationen. Also Apple hat ja auch schon ein Guideline herausgegeben, wo man dann überprüfen kann, ob seine Apps die Guideline einhält. Denn es ist wichtig, dass die Menschen die Sachen möglichst schnell auch lernen können. Denn je schneller man was erlernt hat, dann fühlt man sich damit vertraut und dann wird man es auch weiter benutzen.
Herr Finor, ich vermute jetzt mal, dass Sie bei der Zeit sich auch schon mit dem iPad beschäftigen und eventuell sogar schon mitten in der Entwicklung stecken einer Applikation für das iPad. Ich vermute doch mal, Apple ist ja bekannt für die restriktive Handhabung, dass es da sehr klare Vorgaben gibt, wie die Gesten zu funktionieren haben, oder?
Das ist der Fall, dass man natürlich mit diesem Entwicklerpaket arbeitet und es gibt, und das ist einfach auch der Vorteil, natürlich auch gewisse Bausteine, die dann einfach wiederverwendet werden können. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich aber auch an diese etablierten Muster dann auch hält, damit einfach auch wirklich der User nicht von App zu App sich ganz neu eingewöhnen muss, sondern man sollte einfach auf die Standards setzen, die Apple da mitbringt. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zu dem Punkt kommen, was kann das iPad auch für ältere Menschen bedeuten? Also interessanterweise sehen das auch die Zeit Online-User so. Wir haben über unsere Fanseite auf Facebook haben wir auch unsere User gefragt und über Twitter, was halten Sie vom iPad? Und Gunther Leinhorst schrieb, was macht eigentlich Apple aus? Ist es die intuitive Handhabung? Könnte das ältere Menschen an die Technik und Internet führen? Wenn ja, dann käme es für ihn in Frage. Ich glaube, das Spannende ist, dass es einfach ein Gerät ist, das einfach funktioniert. Ich muss mir also keine Gedanken machen, habe ich das richtige Plugin installiert, ist mein Browser der richtige, sondern es ist einfach ein Gerät, was einfach out of the box funktioniert. Und wenn ich meinen 7-jährigen Sohn erlebe, wie er wirklich intuitiv mit dem iPhone hantiert, dann ist es einfach sehr schnell gelernt. Gewiss, die Gesten müssen einmal gezeigt werden, aber dann funktioniert es. Und wenn ich mich zurückerinnere, wenn man älteren Menschen den Doppelmausklick beibringen wollte, also wenn ich mich einfach zurückerinnere, wo wirklich erwachsene Menschen auf ihre Finger geschaut haben und versucht haben, diesen Finger eben diesen Doppelklick machen zu lassen, dann ist das jetzt einfach wirklich ein viel einfacher bedienbares Gerät. Und deswegen glaube ich wirklich, dass das auch viele Menschen noch näher an die Informationen im Internet und an andere digitale Medien heranführen wird.
Ich glaube auch, das ist was, das Apple auch so wahnsinnig gut kann. Das ist das Thema Konvergenz. Also sich zu überlegen, auch gerade wenn man mobil unterwegs ist, was kann das Teil alles? Also einmal, man kriegt eine E-Mail geschickt, da ist eine Adresse drin, ich mache die E-Mail auf und sofort ist die Adresse ein Link. Mache ich den Link auf, komme ich auf eine Karte. Und in der Karte sagt es mir gleich, ob ich nicht zu dem Ort hinkommen möchte mit einer direkten Wegbeschreibung, weil es jetzt weiß, wo mein jetziger Ort ist. Oder bei einer Kamera, macht ein Foto, sofort wird man gefragt, ja, will ich das Teil speichern, will ich es als E-Mail verschicken oder vielleicht gleich direkt auf Flickr hochladen. Das ist dieses Kunststück im Kontext zu erkennen, was die Menschen jetzt vielleicht tun möchten. Und ich glaube, da liegt auch die große Stärke von den Applikationen und warum die Applikationen so sehr erfolgreich sind.
Das werden wir gleich vertiefen. Ich möchte die Anregung von Herrn Fenor aufnehmen und unsere Hörer kurz zu Wort kommen lassen. Hier im Twitter-Account von D-Radio Wissen ist auch einiges los. Der User Bicyclist zum Beispiel sagt, er habe bereits seit einem Jahr einen Tablet-Computer und er könne eigentlich viel mehr als das iPad heute. Und ein weiterer User, Mi Berlin heißt er, empört sich darüber, dass Apple offenbar immer wieder in der Lage ist, die Medien dazu zu bekommen, Gratis-Werbefläche für die Produkte bereitzustellen. Da müssen wir entgegnen, ja, die Gefahr ist natürlich immer da, wenn man solche Produkte bespricht, dass es auch eine Werbung wird. Bloß wir wollen ja versuchen, so differenziert wir können und auch so kritisch wir können mit diesem Gerät, aber auch mit dem Hype eben umzugehen, den dieses Gerät ausgelöst hat. Herr Fenor, Sie sind ja Mitarbeiter eines Zeitungsverlages und ich könnte mir vorstellen, dass in Ihrer Brust zwei Herzen klopfen, oder vielleicht nicht in Ihrer persönlichen, aber in der Ihres Verlages und Geschäftsführers, denn die Gefahr ist doch offensichtlich, dass durch solche Anwendungen wie eben die Apps auf dem iPad die Zeitung mit ihren Büchern, also ihren verschiedenen Sektionen, Feuilleton, Politik und so weiter, irgendwann auseinanderfliegen wird, weil der User sagen wird, ich möchte nur noch das Feuilleton von der Zeit abonnieren. Ist die Gefahr da und wie wollen Sie der begegnen?
Nein, die Gefahr sehen wir nicht. Es ist erstmal sehr spannend, eine gedruckte Ausgabe, wie man die Zeit nun kennt, also wo wirklich ein großer Packen Papier vor allem liegt, das wirklich für so ein Gerät aufzubereiten. Ich denke aber, das ist genau das Spannende und das wird auch in Zukunft so sein, dass man wirklich das Paket hat und konsumiert. Und das ist, glaube ich, auch der Reiz an der Mediennutzung, dass man sich auch überraschen lässt, während eine Webseite doch sehr stark einfach ein Scan über eine Startseite ist, so ist doch ein Zeitungskonsum doch häufig noch ein Durchblättern und ein Vorbeikommen in Ressorts, die man eigentlich wahrscheinlich nicht abonniert hätte, wenn man denn jetzt diese Trennung haben würde. Und das wollen wir auch beibehalten. Also wir wollen natürlich Aktualität auf das Gerät bringen, dafür steht Zeit Online. Wir wollen aber auch die Möglichkeit bieten, das gedruckte Werk quasi über ein Inhaltsverzeichnis zu erschließen und wollen dort in erster Linie die Menschen dazu bringen, auf diesem Gerät mit den Inhalten zu spielen. Sie sollen optimal lesbar sein und wir wollen erst dann im Nachschritt den Schritt auf die gedruckte Layout-Ansicht zu bieten. Also wir wollen quasi wirklich erstmal den Text liefern, dass man ihn wirklich mit dem Bedienkomfort des iPads konsumieren kann. Und wenn dann Interesse besteht zu sehen, wie hat es denn eigentlich ausgeschaut, wie schaut es denn eigentlich in der gedruckten Ausgabe auf, dann soll die Möglichkeit bestehen, im Faksimile-Ansicht das dann auch noch aufrufen zu können.
Armin Roth, lassen Sie uns mal bei der Zeitung bleiben. Die Verlage knüpfen ja jetzt sehr große Hoffnung an das iPad. Sie erhoffen sich neue Erlösmodelle. Sind diese Hoffnungen eigentlich realistisch oder werden nicht da auch Ernüchterungen einsetzen?
Ja, das muss ja so sein, wenn man gar so enthusiastisch in sowas reingeht. Am Ende kommt es meist doch anders und dann häufig halt nicht ganz so positiv. Ich glaube, damit es ein Erfolg wird, müssen einige Voraussetzungen einfach erfüllt sein. Und zu den Voraussetzungen zählt zum einen, und da macht sich Herr Fenor ja sicher am meisten Gedanken drüber, dass man von Anfang an gute Inhalte präsentiert und nicht nur PDFs etwas aufgemotzt für hohe Preise den Konsumenten anbieten, weil jetzt wird natürlich ein bisschen gelernt, wie sehen solche Applikationen aus und da möchte man eigentlich eher angenehm überrascht werden, als so ein bisschen enttäuscht sein.
Wollen wir das vielleicht mal kurz versuchen, konkret zu machen, Herrn Fenor mal fragen, wird das so sein, dass Sie uns dann E-Paper anbieten bei der Zeit oder was erwartet uns in der iPad-Anwendung der Zeit?
Also eben gerade kein E-Paper. Also E-Paper haben wir natürlich in unserem Angebot. Das kann man im Premium-Bereich herunterladen, kann dort ein Abo machen. Was wir einfach wollen, ist wirklich, dass es optimal für dieses Gerät aufbereitet ist. Das heißt, optimale Darstellung der Texte. Und deswegen stecken wir da schon mehr Aufwand hinein in die Entwicklung.
Ich verstehe ja, dass Sie uns nicht Ihre ganzen Geschäftsgeheimnisse verraten wollen, aber Sie müssen es, glaube ich, noch ein bisschen konkreter machen. Also was passiert dann? Ich lese einen Artikel über die Bundeswehr in Afghanistan. Ist das jetzt einfach nur sozusagen anders formatiert, als es in der Papierzeitung ist und sind drei Bilder mehr drin oder gibt es andere Formen der Interaktion für mich oder der Multimedialität?
Also zunächst wird auf jeden Fall ein großer Bestandteil natürlich das Portfolio aus dem Online-Auftritt auch sein, der also wirklich Aktualität reinbringt, also Ergänzung. Uns ist es ganz wichtig, dass wir den Rückkanal eben auch aufmachen auf diesem Gerät, dass man also auch kommentieren kann, dass man Artikel weiterempfehlen kann über Twitter, über Facebook, über Buzz. Das ist uns ganz wichtig. Ansonsten gibt es einfach dann sicherlich einen Bereich, wo man einfach sehr kompakt erstmal diese Printausgabe konsumieren kann. Und so wollen wir einfach insgesamt ein attraktives Paket schnüren, was einfach für alle Bedürfnisse den größten Lesespaß und Nutzungsspaß bringt.
Herr Ott, also wir hören, es soll eine hochspannende App geben. Ist das die Grundvoraussetzung? Was muss noch dazukommen?
Die zweite Sache, die aus meiner Sicht erfolgsrelevant ist, ist, dass Preise verlangt werden für diese Produkte, die noch mit Augenmaß kalkuliert sind. Weil jetzt beginnt halt die ganz große Euphorie, dass man nicht mehr Apps für 1,29 Euro im Monat anbietet, sondern dass man seine E-Magazines und seine E-Paper ja möglichst zum gleichen Preis wie das physische Produkt an den Mann bringt. Und da sieht man jetzt schon bei den E-Books, dass das wahrscheinlich eine Hoffnung ist, die die Verlage haben, aber die vermutlich enttäuscht wird. Also einfach meine persönliche Einschätzung ist dabei, dass die Zahlungsbereitschaft für ein elektronisches Produkt, auch wenn es mehr Wert bietet und wenn es zum Teil halt sehr viel schöner und sehr viel nützlicher erscheint als das gedruckte Produkt, dass es halt gelernt ist, dass elektronische Produkte ein bisschen weniger kosten. Nicht, dass sie gratis sind, das ist inzwischen auch jedem klar, dass das nicht so sein kann, aber dass man halt im Fall des Spiegels ist es, glaube ich, so, dass er sogar ein bisschen teurer ist, wenn man ihn als E-Magazine auf einem mobilen Gerät konsumieren will. Ich glaube, das lassen Nutzer nicht mehr mit sich machen. Jedenfalls nicht der Durchschnitt der jetzt schon erfahrenen Nutzer, weil da möchte man schon den Eindruck haben, dass man für diese eingeschränkte Nutzbarkeit, auch wie gesagt, wenn man mit einzelnen Features ausgestattet mehr machen kann, weniger bezahlt. Also die Zahlung.
Gibt es auch gerade ein aktuelles Beispiel. Ich glaube, es ist schon bekannt geworden, dass der Springer Verlag beispielsweise die Welt optimiert für das iPad auf das iPad bringen wird und verlangt da, wenn ich richtig informiert bin, 29,90 Euro im Monat. Das hat natürlich zum gewissen Gelächter gesorgt im Netz, weil man sagt, das ist ein Preis, der ist so nah dran an dem Print-Abo, das wird niemand bezahlen wollen.
Also ich vermute das auch wenn man natürlich Argumente finden kann, warum es jetzt nützlicher ist. Es gibt genug Dinge, die dieses Paper, E-Paper dann eben nicht kann. Die nächste Erfolgsvoraussetzung ist halt, dass man ein Bezahl- und Distributionssystem hat, das diese Transaktion möglich macht. Das scheint ja mit dem Apple iStore auf jeden Fall gefunden, aber gleichzeitig geht natürlich das Gejammer bei den Verlagen los, dass da natürlich jetzt Einflussnahme herrscht und dass dort technische Vorgaben gemacht werden und alles andere, was man natürlich nicht so gerne hat, dass man womöglich die Souveränität in der Bepreisung verliert, dass man die Souveränität, was die Integration von Werbung angeht, verlieren könnte. Eine weitere Voraussetzung, wir können ja auf die einzelnen Punkte vielleicht auch noch dann in Folge eingehen, aber wäre, dass man einen glaubwürdigen Rechte- und Kopierschutz, also Rechteverwaltung und Kopierschutz etablieren kann und dort nicht alle Fehler der Musikindustrie unbedingt wiederholt. Und auch wenn das jetzt sicher auf Twitter gleich zu Protesten führen könnte, würde ich halt sagen, da muss man einen möglichst offenen und allgemeinen Standard finden, möglichst schnell. Und dann aber auch diese Urheberrechte, die damit ja letztlich geschützt werden, auch mit aller Härte und voller juristischen Konsequenz ahnten. Weil wenn man nicht deutlich macht, dass diese Produkte halt urheberrechtliche geschützte Werke sind, die man käuflich erwerben muss, damit man sie konsumieren kann, dann kann sich halt hier auch sehr schnell so eine Gratis-Mentalität oder eine Raubkopie-Mentalität durchsetzen. Und da ist ja insgesamt auch bei der Musikindustrie ein Umdenken da, also das könnte sein. Ja, und schließlich, und da hätte ich dann gleich eine Anschlussfrage an Herrn Fenoa, wie Sie das im Haus lösen, die Innovationsfähigkeit der Verlage muss halt auch entsprechend sein und das Innovationstempo. Ist ja schon durchaus beeindruckend, was die Zeit zum Beispiel online alles macht. Aber meine Frage wäre, dieses iPad ist ja jetzt ein Endgerät, das viel stärker in der Aufbereitung an die klassische Zeitung und die Zeitschrift erinnert, sodass viele der layouterischen Kompetenzen und der blattmacherischen Qualitäten eines Hauses dort genutzt werden könnten, wo aber auch gleichzeitig traditionell ja die Innovationsfähigkeit, was diese technischen Dinge angeht, etwas eingeschränkter sind. Ist es bei Ihnen denn so, dass die Federführung bei der Entwicklung von so einem E-Magazine oder so einem E-Paper eher in der Print-Welt liegt oder sind das Leute, die traditionell online Sachen machen?
Nun, mit Zeit Online hat natürlich der Zeitverlag auch einen ja, innovativen Motor im eigenen Haus, der es gewohnt ist, eben die Technologieschritte mitzugehen und da auch wirklich ja, also auch den technischen Hintergrund mitbringt. Denn das ist auch das, was wir lernen, dass ein Medienanbieter immer mehr auch zum Technologiedienstleister wird. Das heißt, dass neben der journalistischen Darstellungskompetenz auch im Hintergrund sehr viel konzeptionelle Arbeit notwendig ist und auch eben genau diese Konfektionierung für verschiedene Endgeräte. Und wir reden ja jetzt nicht nur vom iPad, sondern wir reden vielleicht in 2 Jahren von einem Android-basierten Gerät. Wir reden in 4 Jahren von der iPad-Generation 5. Ich weiß es nicht. Die Entwicklung geht immer weiter und wenn wir die letzten Jahre zurückblicken, dann war es eigentlich ein sehr angenehmes Arbeiten, weil man eigentlich nur verschiedene Browser-Versionen testen musste. Und ich glaube, wir Online-Journalisten und Medienanbieter werden es irgendwann vielleicht in diese Zeit auch ein bisschen zurücksehen, weil es war, glaube ich, ziemlich kuschelig. Jetzt ist es wirklich so, dass wir auch vor die Seite eine Weiche stellen, die schon mal erstmal kanalisiert, bist du ein Nutzer mit einem größeren Display oder bist du mobil unterwegs? Und so muss es auch immer wieder nachgezogen werden. Wir müssen also immer sofort wissen, welche Geräte gibt es da draußen. Wir haben jetzt sehr viel über Apps gesprochen. Ich denke, dass man nicht vernachlässigen sollte, dass natürlich auch dieses iPad und andere vergleichbare Geräte einen Browser haben. Also sprich, das Browsen.
Die klassische Online-Nutzung über den Browser.
Da ist es nun jetzt sehr spannend, da das iPad und Apple grundsätzlich das bekannte Flash-Plugin nicht mehr unterstützt, dass dort jetzt eine Herausforderung kommt, dass nämlich bisher sehr viele Elemente in den Webseiten Flash-basiert waren. Also wenn wir an die Videos und Videoplayer denken, da sind die in der Regel Flash-basiert. Wenn wir an die Banner-Werbung denken, die ist Flash-basiert. Also da ist sehr viel Herausforderung, auch was die eigene Webseite angeht. Und da ist es einfach auch der Weg, dort idealerweise für dieses Gerät ein sogenanntes Stylesheet zu machen, das eine abgespeckte Webseite, also die also wirklich mit den Fingern bedienbar ist, darstellt und in der natürlich auch die Videos mit dem richtigen Codec kodiert sind, die dann auch auf solchen Geräten laufen. Ich denke, das sind auch noch ganz viele Know-how-Fragen, die wir Gott sei Dank bei der Zeit durch Zeit Online und sein Team haben.
Das sind ja auch Prozesse technischer Art, die gerade im Gange sind, die man beobachten muss, ob in den nächsten 2 Jahren Apple sich tatsächlich weiterhin weigern kann, dieses Flash-Plugin einzusetzen, da doch die große Menge der Videos im Netz eben Flash-basiert ist, oder ob sich so etwas wie HTML5 durchsetzen wird, was dann ganz andere Flash-Darstellungen möglich macht. Bevor wir uns hier in die technischen Tiefen begeben, würde ich gerne, Herr Fenoa, Ihnen noch Gelegenheit geben, einem User eine User-Anfrage aufzuklären, und zwar Mythos09 schreibt auf Twitter: Er habe den Eindruck gewonnen, dass die Zeit nur die Printausgabe auf dem iPad online stellen will und dazu eine Kommentiermöglichkeit einrichtet. Ich glaube, das ist nicht ganz so, oder?
Nein, also wie gesagt, wir werden natürlich auch die Online-Inhalte haben. Wir werden natürlich auch dieser App Funktionalitäten mitgeben, die einfach ja, viele Möglichkeiten lassen. Ich nenne ein Beispiel, mit Favoriten zu arbeiten, beispielsweise eine Offline-Nutzung, dass man also eben genau die Phasen unterwegs, in der man kein Netz hat, überbrücken kann und trotzdem auf diese Inhalte zugreifen kann.
Frau Boen, ich würde gerne mit Ihnen noch über zwei Aspekte sprechen, die Armin Rott gerade genannt hat. Einmal eben die komfortable Nutzung dieses iStores, wo die Applikationen liegen, des App-Stores. Ist das aus User-Sicht tatsächlich so komfortabel, dass da in dieser großen Menge der Applikationen, einzelne Applikationen heruntergeladen werden müssen?
Ja, ich denke, es ist sehr gut. Dort ist die Kunst, die Kategorien und die Genres so aufzugliedern. Wenn man heute schon schaut, nach was das Apple im Prinzip sortiert hat, sind das ganz klare, einfach verständliche Kategorien. Da klickt man rein, dann kommt das nächste. Zusätzlich ist auch da wiederum das spielerische Element mit drin, indem man auf der rechten Seite immer wieder Vorschläge kriegt. Man sieht, was kostet, was nichts kostet. Also schon auch da, denke ich, hat Apple einen gewaltigen Schritt vorwärts gemacht, wie man große Mengen von Informationen einfach sortieren kann.
Der zweite Aspekt, den Armin Rott angesprochen hatte, war ja die Bezahlung, also das komfortable Online-Bezahlen. Das ist ja auch über den Apple Store einigermaßen komfortabel möglich. Jetzt aber meine Frage an Sie. Gibt es nicht bei dem User, gerade aus Usability-Sicht, den Wunsch, sich, Stichwort Zeitung, nur einzelne Artikel über ein Micropayment, also über eine Bezahlung dieses einzelnen Artikels herunterzuladen, anstatt einer großen Applikation, die dann 5, 10 oder 20 Euro kostet im Monat?
Bei den Zeitungen bin ich hin und her gerissen, weil Zeitungen sind etwas, das, wir haben es vorher schon erwähnt, man kann ja auch browsen mit dem iPad und alles, was im Netz verfügbar ist, das wird auch in so einer Applikation verfügbar sein. Man kann sich seine eigenen Streams heute einrichten, uns personalisieren im Prinzip über RSS-Feeds. Zeitung ist eher, man liest es heute und morgen ist es vergessen. Wo ich stärker den Aspekt sehe, dass man ganze Kompilationen kauft, sind Magazine, sind Wochenzeitungen, sind Sachen, die monatlich rauskommen, wie zum Beispiel das Geo, wo ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Stellen Sie sich mal das Geo dreidimensional mit Touch vor. Plötzlich kann man Bilder drehen von Hand, 3D-Ansichten machen, man kann Videos integrieren, man kann sofort, wenn es in die App eingebaut ist, einem Freund einen Link schicken, man kann sofort drüber twittern und somit Diskussionen auslösen, wenn es kontroverse Themen sind. Ich glaube, da liegen die ganz großen Möglichkeiten.
Also verstehe ich Sie richtig, die Wochenzeitung, die Monatszeitschrift, die haben eine gute Chance als Bundle gekauft zu werden, also als komplette Applikation, während bei den Tageszeitungen auf Seiten der User schon Interesse besteht, sich einzelne Elemente zu greifen und eben nicht das ganze Bundle zu kaufen für 5, 6, 7, 8 Euro.
Korrekt, also es kommt auch ganz darauf an, was eben noch online verfügbar ist. Man sieht es jetzt doch bei einigen Medien, die anfangen, so eine sogenannte Paywall aufzurichten, sprich, dass die Benutzer auch online im Web nicht mehr alle Artikel frei zugänglich haben und nur über ein Monatsabo im Prinzip zukommen.
Genau, das ist die berühmte Paid-Content-Debatte. Rupert Murdoch ist einer der Vorreiter, einer der größten Medienmogule der Welt, der sagt, ich bin nicht länger bereit, meine Inhalte kostenfrei ins Netz zu geben.
Korrekt. Es gibt auch spannende Studien, also von Comscore zum Beispiel eine, dass lustigerweise die jungen Nutzer, also rund fast 70% von den 25- bis 34-Jährigen, sind stärker gewillt, für Inhalte zu bezahlen, als die Menschen, die älter sind. Also fand ich eine spannende Beobachtung, dass die für Paid Content, obwohl man eigentlich denkt, die Jungen kennen alle Flickr und wie sie alle heißen, YouTube als kostenfrei, sind gewillt, mehr zu bezahlen. Was allerdings sehr, sehr niedrig ist, ist die Schwelle, wie viel sie bezahlen wollen. Also das liegt unter 10 Euro im Moment, was 30% gewillt sind zu bezahlen. Von daher auch vielleicht ähnlich wie im App Store, so was ist, das schneller geht und kommt, diese 99 Pfennig Rappen Cent Mentalität auch da einzurichten und lieber dann über die Masse als warten, dass viele das ganze Bundle zu kaufen.
Armin Rott, wir sprachen jetzt gerade über Micropayment, über das Bezahlen einzelner Artikel. Die Zeitungen haben sicherlich ein vitales Interesse daran, dass man keine einzelnen Artikel kaufen kann, weil dann irgendwann die Zeitung als Gefüge in Frage steht.
Ja, also das immer, wenn man Bundle hört, denkt man als Ökonom immer daran, warum Bundle in der Regel eingeführt werden. Und das hängt damit zusammen, dass man versucht, sehr attraktive Inhalte und massentaugliche Inhalte mit eher nischigen Dingen zu kombinieren oder manchmal auch mit Flops in der Filmbranche beispielsweise, sodass man halt im Durchschnitt doch mehr Erlöse damit generieren kann. Das ist also eine von der Unternehmensseite sehr verständliche Strategie. Natürlich gibt es das Argument, man wird dadurch auch überrascht und man hat das, aber man weiß ja gerade im Fall der Zeit auch, dass viele das als Überforderung empfinden und gar nicht so sehr als Einladung, sich aus der Zeit nur die drei schönsten Artikel rauszusuchen, sondern die liegt dann da bleischwer die ganze Woche und man hat kein gutes Gefühl dabei, sie am Ende der Woche zu entsorgen und sich die neue zu ersetzen. Das ist, glaube ich, auch eins, dass sie auch in der Zeit ja als eines der wichtigsten Gegenargumente.
Zwei Kilo schlechtes Gewissen auf dem Schreibtisch.
Genau. So, das ist also von der Unternehmensseite. Von der Nutzerseite kann man sich das vorstellen. Ich habe aber neulich ein sehr interessantes ökonomisches Argument auch gegen diese Disaggregation der einzelnen Bundle gehört. Und das ist eins, was mich im ersten Moment sehr überzeugt hat und im zweiten dann schon nicht mehr, das ist nämlich, dass es so Mindestgrößen gibt. Also in den, selbst in den Micropayment-Systemen, die darauf angelegt sind, kleine Beträge halt zu machen, lohnen sich halt Downloadmöglichkeiten unter 50 Cent nicht, weil es so eine Art Mindestabgabe ist, die man an den Dienstleister abgibt, sodass man eben keine Artikel für 20 Cent anbieten kann, weil sich das ökonomisch nicht rechnet. Da ist mir dann eingefallen, dass man natürlich auch Couponsysteme erfinden kann, dass man eben 10 auf einmal kauft, dann kann man sich 10, aber das ist eben auch was anderes. Für 20 Cent würde ich gerne vielleicht einen Artikel lesen, der mich interessiert, für 1,50 Euro nicht. Also noch scheint es so zu sein, dass das eine wesentliche Größe ist, die es verhindert, dass das gemacht wird. Nur sich gegen Kundenwünsche zu stellen, funktioniert ja in der Regel nicht. Und im Netz konkurriert, und das ist vielleicht auch der größte Karaffe Wasser, die da in den Wein gegossen wird, konkurriert das iPad als Multimedia-Player ist es ja nicht nur eine Zeitschrift oder eine Zeitung, die man in der Hand hat, sondern man hat auf einen Blick alle anderen Unterhaltungs- und Informationsmedien griffbereit. Und während diese Angebote sozusagen für den Einzelnen immer stärker steigen, ist ein limitierender Faktor, der eben nicht steigt, und das ist die verfügbare Zeit. Das heißt, man wird wahrscheinlich auch im Lesen damit konkurrieren, wenn ich in der Bahn sitze und mir aussuchen kann, ob ich jetzt eine Fernsehserie für 1,99 die Folge mir anschaue oder ob ich die Zeit für 3,29 Euro kaufe. Schon sehr stark abwägen, wie viel Nutzen bringt mir das jetzt in der Zeit, die ich zur Verfügung habe. Und da glaube ich dann nicht mehr so stark an die Vermarktbarkeit von großen Bundeln.
Herr Fenor, wir haben ja in der Musikindustrie beobachtet, dass das Album zwar weiterhin vermarktet wird, aber dass der einzelne Song doch eigentlich Furore gemacht hat, dass das Album eben als Bundle in dieser Dimension, wie es früher war, die Langspielplatte nicht mehr die entscheidende Rolle spielt. Wie wollen Sie sich dagegen wehren als Zeit, dass der User in Zukunft die Forderung an Sie richtet, wenn schon keinen einzelnen Artikel, was ja auch eine vorstellbare Forderung wäre, doch zu sagen, ich möchte nur das Feuilleton, ich möchte nur die Politik, nur das Dossier, weil ich das kombinieren möchte mit der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen, einigen Blogs, der New York Times, dem Wall Street Journal, der Times. Wie wollen Sie sich dazu wehrsetzen?
Ich sehe es gar nicht als zu wehrsetzen. Also wir bei Zeit Online gehen ganz klar über unsere Webseite den werbefinanzierten Weg und sagen, dort wollen wir durch qualitativ hochwertigen Journalismus eben über Reichweite, also durch Erfolg, auch den Leuten Möglichkeit geben, einzelne Artikel zu konsumieren. Das heißt, hier sprechen wir nicht von einer Einzelabrechnung als Paid Content, sondern wir sagen, wir geben dir auch diesen qualitativ hochwertigen, unter anderem auch Printartikel, und sagen, er ist aber werbefinanziert. Und dann gibt es einfach nochmal diesen ergänzenden Weg, dass wir einfach sagen, so wie es am Kiosk ist, so gibt es auch die Möglichkeit, einzelne Ausgaben eben als sogenanntes Package zu kaufen. Da darf man auch nicht vernachlässigen, dass es ja ganz häufig spannende Dossiers und Aufmacherthemen der Zeit beispielsweise gibt, die über mehrere Ressorts laufen. Also es gibt ein Thema, das dann einfach auch mal aus dem feuilletonistischen Blickwinkel betrachtet wird, mit einem Wissensartikel ergänzt wird und in der Politik zwei Artikel hat. Also da setzt es sich ja auch über die Genres hinweg. Und ich glaube, dass wir da eben genau mit dieser Mischung aus reichweitenorientierter Webseite und eben genau dieser App den richtigen Weg gehen.
Vera Buene, nochmal aus Usability-Sicht. Sind die Zeitungen nicht eigentlich gezwungen, zukünftig Paywalls, um ihre klassischen Online-Angebote zu errichten? Denn wenn ich eine Applikation kostenpflichtig an den User bringen will und gleichzeitig einen großen Teil dieser Inhalte, die in der Applikation sind, auf meiner Online-Seite bereitstelle, welches Motiv sollte der User haben, diese App zu nutzen?
Ja, stimme ich Ihnen ganz komplett zu. Also entweder muss die App so viel Mehrwert bieten, sei es jetzt vielleicht durch Videos, die es online nicht gibt, sei es vielleicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass Hintergrundjournalismus wieder stärker, nennen wir es jetzt mal, in Mode kommt, weil auf dem iPad kann man jetzt sicherlich schön auch längere Artikel lesen. Es ist weniger wie im Internet, wo es ums schnelle Scannen geht, sondern ich kann gemütlich langsam runterscrollen und von rechts nach links blenden. Wenn da mehr Inhalte geboten werden oder zusätzliche Stories, zusätzliche Vernetzungen, dann wird der Benutzer gewillt sein, was für die App zu bezahlen, wenn er es im Browser quasi einen Klick entfernt auf dem gleichen Tool, dem iPad, erhalten kann. Dann haben sie nur die Chance, wenn sie im Prinzip die Webseiten schließen.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Was häufig auch vernachlässigt wird, ist, dass die Anbindung an Apple, an diesen iTunes Store für die Verlage und Medienanbieter bedeutet, dass sie keine direkte Kundenbeziehung, also keine Kundeninformation haben. Das sehen wir problematisch, weil, man muss es auch einmal sehen, es gibt einfach auch schon eine große Vielzahl von Abonnenten, die sich also schon für das Produkt committed haben und dort auch schon zahlen. Das heißt, eigentlich müssen die Verlage wirklich versuchen, beispielsweise so eine App auch schon für zahlende Print-Abonnenten beispielsweise quasi einen günstigeren Preis oder gar ein Bundle schnüren können. Und das ist eben nur möglich, wenn man eben diese Kundeninformationen hat und zusammenführt. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Wir sehen jetzt gerade den ersten Versuch von der Spiegel Verlagsgruppe, die in ihrer iPhone-App, die vor einigen Wochen herauskam, eben genau diesen Weg geht, indem, wenn man eine Printausgabe dort für dieses iPhone kaufen möchte, dann wird man in einen Registrierungsdialog bei Spiegel Online geführt. Das heißt, dort ist dann die Information vorhanden. Man kann gegebenenfalls auch auf diesen Kunden zugehen und kann ihm sagen, du bist beispielsweise Printabonnent und deswegen kannst du diese App für günstiges Geld bekommen. Oder du kannst 4 Wochen einmal ausprobieren, wie diese App ist, weil wir sie dir einfach für dieses Gerät optimiert geben wollen, damit du dort auch den Lesespaß hast. Also das heißt, langfristig ist es eigentlich auch eine Sackgasse, dem Kunden an jeder Stelle immer wieder den kompletten Preis abzuverlangen. Ich denke, da müssen wirklich Verlage umdenken und müssen schauen, wie sie da auch mit Apple sprechen können und ins Geschäft kommen, dass es eben nicht nur diese anonymisierte Bezahltransaktion gibt, an der am Ende dann Apple die besagten 30% einbehält.
Was ich eine zusätzlich enorm große Herausforderung sehe, ist eben, dass Apple die ganzen Nutzerdaten den Verlagen nicht zur Verfügung steht. Und das ist auch aus Usability-Sicht oder aus Optimierungssicht enorm schwierig. Wenn ich nicht weiß, was meine Kunden, was meine Leser mit meinen Informationen machen, welche Artikel mehr aufgerufen werden, welche Interaktionen mehr beliebt sind als andere, wie soll ich dann das Teil optimieren und im Prinzip damit wachsen? Während man im Internet kann man ja ganz schön immer an sogenannten Log-Statistiken schauen, was sich auf einer Webseite, wie sich's verhält, was zieht und dann auch sehr schnell reagieren. Während das auf dem iPad im Moment nicht möglich sein wird. Und auch Amazon fährt die gleiche Strategie. Es ist alles sehr proprietär.
Mir kommen gleich die Tränen. Also das Argument hört man ja auch in den Verlagen ständig. Herr Buchholz hat in der letzten Pressekonferenz ja auch seine Bedingungen genannt, zu denen Inhalteanbieter sich in die Abhängigkeit von solchen Distributoren nur begeben dürfen. Und dazu gehört natürlich auch direkte Kundendaten und so weiter. Hat doch irgendwie die Bild-Zeitung auch kaum. Also na klar, das ist keine Abo-Zeitung, aber man kommt ja auch auf andere Weise klar und man kann auch sogar seine Printprodukte optimieren, ohne dass man eine Log-Statistik auswertet. Dafür, was man im Gegenzug bekommt, nämlich ein Distributionssystem, das erstmal einen Ladenhüter, nämlich E-Magazines, als wir vor 3 Jahren Diplomarbeiten haben schreiben lassen zum Thema E-Magazine, ging ein großes Gähnen durch die Verlagshäuser. Ja, das sei was für ein paar Auslandsabonnenten. Sowas sei tot und man müsste sehen, wie halt online, das sei der Standard. Also dafür, dass man da so einen Halbtoten wiederbelebt hat, finde ich auch 30% an einen Distributor abzuführen überhaupt nicht übertrieben. Das wird ja auch immer so als Skandal geradezu deklariert, ohne dass man dabei sieht, dass natürlich auch, wenn man seine physischen Produkte an den Mann bringen will, im Grosso und im Einzelhandel und in der Bahnhofsbuchhandlung, also das ist eine ganz übliche Spanne, dass man 30-40% an den Einzelhandel abgibt. Klar, da wird auch noch ein bisschen was bewegt hin und her, da scheinen die Kosten ein bisschen höher zu sein. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es jetzt gerade im ersten Schritt, um auch die Verbreitung dieser Produkte überhaupt zu machen, also es nicht teuer erkauft ist.
Okay, die 30%, lassen wir mal so stehen, sind eigentlich marktüblich, aber Herr Finor, es muss doch auf Ihrer Seite ein existenzielles Interesse geben, mehr über Ihre Leser zu wissen zukünftig auf dem iPad, denn Sie arbeiten letztlich kommerziell und wirtschaftlich und Sie wollen wissen, welche Artikel verkaufen sich hier gut. Wie kann man das anstellen?
Nun, es gibt durchaus schon Möglichkeiten, quasi während der Programmierung der App zu versuchen, dort Statistiken quasi mit einzubauen, die dann abrufbar sind. Aber wirklich die Nutzung wird sicherlich dann genauer in Studien untersucht werden müssen, dass man also wirklich, wie man das eben auch für Printprodukte macht, einfach wirklich den Leuten dabei über die Schulter schaut und schaut, wie wird das Gerät genutzt und wo sind Schwächen. Ich denke, das ist eine ganz große Herausforderung und ich denke, wir sind wirklich ganz am Anfang und wirklich in einem Lernprozess. Also ganz viele Entscheidungen, die momentan in Verlagshäusern getroffen werden, basieren auf Vermutungen und auf Hoffnungen. Und ich glaube, dass wir da auch in den nächsten Jahren noch viel lernen werden, gerade was auch die Usability angeht. Und da wird sich noch sehr viel tun. Wenn man sich einfach nur zurückerinnert, als der MP3-Player von Apple, der iPod, auf den Markt kam, gab es diesen iTunes Store beispielsweise noch nicht. Und es sind einfach Sachen, die dann sukzessive sich auch entwickelt haben. Und ich denke, dass auch sehr viele Konkurrenten natürlich dankbar sind, dass Apple nun einfach genau diese sogenannten Tablet-PCs aus dem Dornröschenschlaf weckt. Es ist schon sehr lange her, also im Jahr 2000 hat Bill Gates von Microsoft auf einer großen Messe den ersten Tablet-PC hochgehalten und hat eine große Zukunft vorhergesagt. Jetzt sind 10 Jahre ins Land gegangen. Viele sagen, es gibt einfach diese Nische, diesen Bedarf, solch ein Gerät zu haben. Und da bin ich ganz bei Herrn Rott, dass man auch sagen soll, vielen Dank, Apple, dass ihr wirklich diese Nische jetzt belebt. Und ich bin gespannt, was die Konkurrenz macht.
Aber Armin Rott, bleiben wir doch mal bei der Marktmacht Apples. Akzeptieren wir die 30% einmal, weil wir sagen, das sind marktübliche Preise. Aber trotzdem ist es doch so, dass ein Technologiedienstleister auf einmal als Monopolist auftritt, was publizistische Inhalte angeht. Das könnte doch dauerhaft zum Problem werden.
Ja, also zunächst mal muss man sagen, so aus ökonomischer Sicht, da entsteht Marktmacht und Marktmacht durch Innovation, das kann man jetzt zunächst mal als Ökonom nicht so schlecht finden. Da hat jemand ein erfolgreiches Produkt erfunden, auch ein System, ein Bezahlsystem, ein Shopsystem, alles unstrittig. Und gleichzeitig hat man natürlich als Ökonom im Auge, dass das eine Gefahr ist, weil wenn es nicht ausreichend Wettbewerb gibt, die dieses Monopol, das es gar nicht ist, aber diese Marktmacht in Gefahr bringen kann. Und also in anderen Branchen ist das ja auch üblich, dass solche mit Marktmacht ausgestatteten Unternehmen unter Missbrauchsaufsicht geraten, wenn das Kartellamt merkt, dass hier missbräuchlich diese Marktposition ausgenutzt wird. Also man akzeptiert, dass es marktstarke Unternehmen gibt, aber man reguliert sie dann halt dort, wo das Verhalten ansetzt. Das ist natürlich hier auch möglich. Ein großer Unterschied ist, dass es eben ein Unternehmen ist, das möglicherweise eine sogenannte Essential Facility anbietet. Also
das müssen Sie uns jetzt mal erklären.
Genau, eine absolut notwendige, für den Markt notwendige Infrastruktur bereitstellt, wie das in vielen Netzökonomien der Fall ist. Also wenn die Bahn ein Schienennetz hat, kann da nur Wettbewerb drauf stattfinden, wenn man dieses freigibt. Telekommunikation kann kabelgebunden jedenfalls nur stattfinden, wenn man Durchleitung hat, Stromnetze. Das sind alles Bereiche, in denen halt ein Anbieter möglicherweise in diesem Fall eine Plattform bereitstellt. Und das gibt es ja in publizistischer Sicht auch dieses Problem, dass das dann ausgenutzt werden kann, nicht nur ökonomisch, sondern eben auch zu Zensurzwecken oder wenn einem irgendwas nicht passt oder wenn man Leute erpressen will. Es finden sich Möglichkeiten. Es gibt es in vielen Teilmärkten, es gibt es bei Kabelnetzbetreibern im Fernsehen das Problem, bei den Satellitenbetreibern und es gibt es auch im Printbereich und ist auf sehr unterschiedliche Weise gelöst worden. Im Fernsehen hat man zum Beispiel eine Konzentrationskontrolle, eine publizistische etabliert, wo also eine KEK darüber wacht, eine Kommission, dass eben kein Anbieter mehr als 30% auf diesem Markt im Zuschauern auf sich zieht. Und im Printbereich ist es halt das Grosso, wo man auch vermutet, dass dieses Vertriebssystem im physischen Sinne ein Vertriebssystem halt notwendig ist, um diesen Markt zu erhalten und deshalb einzelnen Monopolisten, was der Ökonom auch wieder nicht schön findet, aber das Recht gewährt, in einzelnen Gebieten exklusiv diese Dinge an die Kioske auszuliefern und so weiter.
Haben denn die deutschen Kartellbehörden eigentlich eine Chance, da Apple in irgendeiner Form zu attackieren, wenn die in den USA sitzen und hier aber den Markt beherrschen?
Also ich weiß nicht, es könnte sein, dass hier andere Medienregulierung notwendig wird, weil also um das ganze Problem etwas tiefer zu hängen. Selbst wenn das ein marktmächtiges Unternehmen ist, ist es nicht das einzige. Und es ist auch nicht die einzige Möglichkeit, sich Inhalte zu beschaffen. Insofern.
Also kein klassisches Monopol.
Es ist kein Monopol und auch diese Zensurvorwürfe, muss man ganz ehrlich sein, sind eher symbolisch. Klar ist es nicht schön, wenn die Stern-App abgeschaltet wird und bei Bild war es ja wohl ähnlich.
Da kann man sich dann streiten, ob das schön ist oder nicht,
wenn die abgeschaltet wird. Ja, also man fragt sich auch, wieso dürfen die nackten Frauen in der Bild-Zeitung nicht gezeigt werden, aber beim Playboy schon. Das ist also auch kein sehr konsistentes Zensursystem, das Apple da etabliert hat. Aber es ist ja insgesamt, möchte man es so nicht. Und man kann sich natürlich überlegen, ob man nicht möchte, dass solche Unternehmen, die auch publizistische Macht haben, in irgendeiner Weise für diese Möglichkeit, das zu tun, auch sich an Regeln halten müssen. Aber die auszuhandeln, da möchte ich auch nicht dabei sein. Inzwischen würde ich sagen, wenn man die Bild-Zeitung mit tatsächlich nackten Frauen sehen will, dann kauft man sie sich halt am Kiosk und die Alternative hat man ja immer noch. Also solange dort nicht und wenn es jemanden gibt, der Marktmacht ausnutzt, gibt es in der Regel auch irgendeinen Wettbewerber, der auf die Idee kommt, dass man das anders machen kann und das ist Bedrohung genug.
Vera Buenen, das sind ja so netzpolitische Reflexionen, die wir jetzt hier anstellen. Welche Marktmacht, welche Monopolstellung bekommt welcher Anbieter? Sind das eigentlich Erwägungen, die für den User oder ein Großteil der User, die Apple adressiert mit dem iPad, die da eine wirkliche Rolle spielen?
Glaube ich kaum. Man hat ja schon lustigerweise das Schlagwort ein iOwner. Also alle Leute, die ein iPad, ein iPhone, ein iPod Touch oder was auch immer besitzen, die hat Apple durch dieses unglaublich starke Branding und auch eben auch das, die hedonischen Aspekte, sage ich hier immer, dass es Lust und Freude macht, was viele der Konkurrenten aus meiner Sicht unterschätzen. Auch das V-Pad aus Deutschland von Neofonie als Konkurrent, der hat zugegeben, dass sein Design vielleicht ein bisschen schlechter ist, aber dass es mehr könnte. Aus Benutzersicht ist es doch eigentlich wichtig, dass das Teil macht, was ich will und dass es meine Bedürfnisse und meine Aufgaben erfüllt, egal wo ich bin.
Aber ist das nicht auch schon etwas fragwürdige Strategie, die Apple da verfolgt oder auf die Nutzer offenbar auch einsteigen, dass eben sozusagen eine Art Lifestyle, eine Art Haltung eingekauft wird mit so einem Eigerät, ob es jetzt ein iPod oder ein iPad ist?
Ja, klar, aber es ist...
Kauft doch aber auch nicht jeder. Entschuldigung, dass ich mich nochmal einmische, aber also das ist ja dieser konsumkritische Aspekt und auch dieses, gibt ja auch andere Anbieter und der User hat es doch vorhin da bei Twitter gesagt, habe ein Tablet-PC, der viel mehr könne und so. Ist ja auch ein anderes Segment, kann ja jeder das kaufen, solange es nicht verordnet ist, ist es auch vollkommen in Ordnung, sich über so ein elektronisches Ding im Schanzenviertel in Hamburg oder am Prenzlauer Berg irgendwie seine sozialen Distinktionsbedürfnisse zu erfüllen und damit ganz toll auszusehen. Andere Leute werden ihn dafür verachten. Also da sind doch auch die Nutzer nicht die gleichen. Also insofern würde ich sagen, bedenklich.
Sehe ich genauso. Also der eine kauft sich die Levi's Jeans, der andere die Denim Jeans und jeder setzt sich anders dadurch ab und kommt auch dann immer darauf an, in welchem Kontext man braucht. Also gerade viele der Gegner sind ja eher techilastig, die sagen, der Computer hilft mir mehr, dann soll der sich einen Computer kaufen, während die, wo es im Wohnzimmer oder in der Küche liegt, wofür man es braucht, also es kommt immer eben auch darauf an, wofür man das Teil einsetzen will, der ist begeistert von einem iPad.
Aber Sascha Fenor, wir haben ja jetzt mehrfach darüber gesprochen, dass auch eben die Zeit ein iPad-optimiertes Angebot macht. Es ist ja ganz offenbar eben so, dass die Konkurrenz noch nicht so schlagkräftige Angebote hat, denn sonst würden sich die Verlage ja nicht mit solcher Macht jetzt auf das iPad stürzen. Oder sehen Sie Konkurrenzangebote, die für Sie auch schon eine Rolle spielen?
Gut, wir wissen nicht, was im deutschsprachigen Raum wirklich Konkretes passiert und in den Schubladen liegt. Wir gehen da wirklich unseren Weg und für uns ist es einfach ein ganz wichtiger Lerneffekt, wirklich auch zu verstehen, was so eine App auch alles an Mehrwert bieten kann und wir lernen da sehr viel. Man muss es einfach auch ganz klar sagen, dass so eine App auch eine sehr, sehr große Investition ist. Also der Programmieraufwand ist immens und ich bin auch gespannt, wie lange die Verlage es durchhalten wollen, eben jedes Mal wieder auf die neueste Version umzusteigen, ein neues Release zu machen. Wir gehen jetzt diesen Schritt mit und sind aber erstmal wirklich am Lernen und schauen uns das auch in aller Ruhe an.
Bei den wirtschaftlichen Konzepten, Armin Rott, haben wir jetzt sehr viel über das Verkaufen von Apps gesprochen, aber wäre so etwas wie Werbung auf diesem Gerät eigentlich auch denkbar? Mobile Werbung, das ist ja das Interessante, man kann mit dem Gerät durch Städte laufen, mit dem Zug fahren und die Werber könnten dann identifizieren, wo ist der User eigentlich gerade, was hat er vielleicht gerade gelesen in seinem Browser oder in seiner App? Jetzt schicken wir ihm die passende Werbung auf sein Gerät.
Ja, da ist natürlich so viel Fantasie drin. Man kann sich vorstellen, dass die Werbung wieder schöner wird, weil das Display das hergibt. Man kann sich vorstellen, dass es noch persönlicher in der Ansprache ist. Also ökonomisch sind diesen Sachen ja immer dann Schranken gesetzt, wenn man dran denkt, was es kostet. Herr Fenor hat eben darauf hingewiesen. Auch die Adressierung einzelner Nutzer und Location-Based und so sind halt alles Entwicklungen, die müssen dann auch eine Weile halten, damit sie sich mal lohnen. Und im Augenblick ist so viel Aufbruch in dieser Hinsicht, dass man manchmal auch die ökonomische Kalkulation ein bisschen vergisst und sagt, ja, jetzt wollen wir dabei sein, wir probieren das ein bisschen aus. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir erleben, dass auch dieser Markt in so eine Experimentierphase wieder gerät, in der Sachen ausprobiert werden, in der sich vielleicht Standards durchsetzen. Dinge wieder verworfen werden. Nicht alles davon, was wir uns so austräumen, wird kommen, aber wahrscheinlich auch sehr vieles, von dem wir jetzt nicht ahnen, was es sein könnte.
Sascha Fenor von Zeit Online, ist es für Sie eigentlich vorstellbar, dass man zukünftig eben eine ortsbezogene Werbung bekommt, wenn man bestimmte Artikel von Ihnen liest, in der App beispielsweise?
Das ist natürlich erstmal auch Sache der Werbewirtschaft. Also muss ich auch ganz klar machen, dass die vielen Beispiel-Apps, die man in bunten Videos bisher gesehen hat, dass da natürlich die Eye-Candies, das waren wirklich die drehbaren Werbung, wo man sich das Auto aus allen Richtungen anschauen kann. Das ist nicht Job der Verlage, sondern das ist Auftrag an die Werbewirtschaft, solche innovativen Werbeformen zu entwickeln. Nur, ich denke, wir haben bisher auch schon in Browsern und mit Flash eigentlich sehr, sehr viele technische Möglichkeiten gehabt und sehen doch eher eine eher zurückhaltende Darstellung von Produkten. Deswegen würde ich auch jetzt erstmal abwarten, was auf dem iPad auf einmal Revolutionäres an Werbeformen passiert. Aber dennoch ist es natürlich ein Reiz im Hinblick auf die genaue personalisierte Werbung, dass man, wie Frau Pran schon sagte, weiß, wo der User ist. Also einfach wirklich, dass ein überregionales Medienangebot eigentlich lokale Werbung ausspielen kann. Ich denke, das ist schon ein wichtiger Schritt.
Vera Buenen, jetzt lassen Sie uns doch zum Schluss noch mal ganz kurz einen Schritt heraustreten. Wir sprechen ja ganz selbstverständlich über die Medialisierung des Alltags. Ist das eigentlich so wünschenswert, dass zwischen Laptop, PC und Handy noch ein weiteres Gerät mittlerweile am User ist?
Definitiv ja. Also so, wie es der Herr Roth vorher schon gesagt hat, für den, wo es einen Nutzen bringt, einen zusätzlichen, warum nicht? Und es hat die gleichen Applikationen wie das iPhone, ist aber hat eine viel größere Oberfläche. Und gerade dadurch, dass es eben auch mobil ist, entstehen viel mehr Möglichkeiten. Also ich weiß nicht, wer das Musikerkennungsprogramm.
Danke, Frau Buenen, jetzt läuft die Zeit ab. Ich bedanke mich bei unseren Gästen. Das war der Zeit-Online-Talk. Ich hoffe, es war anregend für Sie. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.